Ja, liebe Geschwister, schön hier zu sein. Und ich hoffe, du hast den Tag nicht vor dem Abend gelobt. Ja, Pfingsten war letztes Wochenende. Habt ihr wahrscheinlich auch gefeiert, ne? Und ich habe meiner Gemeinde gesagt, und schon wieder haben wir es verpennt, weil das eigentliche Pfingsten war vor 2 Wochen. Pfingsten ist ja ein Erntedankfest in Israel und nach so, glaube ich, 50 Tagen nach dem Passafeier, und das wäre vor 2 Wochen gewesen. Ich persönlich finde es immer schade, obwohl ich da jetzt nichts dagegen unternehmen werde, dass unser Kirchenkalender immer noch sehr antisemitisch ist, getrennt von den Juden, ne? Aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil das, was an Pfingsten passiert ist, das kann jederzeit passieren. Ich möchte einen kleinen Abschnitt lesen, Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Da heißt es: Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen den Heiligen Geist. Ich möchte gern noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir für das Wort, das wir haben. Was für ein kostbarer Schatz als Ermutigung und auch als Richtung. Ich danke dir, dass du uns führst und leitest, wie wir es gebetet haben. Und dass du dein Reich baust. Amen. Amen. Ihr kennt alle die Geschichte. Die Apostelgeschichte, das ist für mich die Verbindung zwischen dem Evangelien und dem Heute. Die Apostelgeschichte ist noch nicht fertig, auch wenn die Apostel von damals heute nicht mehr leben. Aber die Geschichte geht weiter. Sonst wären wir hier nicht hier und würden uns im Namen Jesu Christi gemeinsam zum Gottesdienst treffen. Ja. Was ist passiert? Philippas ist als Evangelist tätig in dieser Stadt in Samaria, predigt, betet für Kranke, unreine Geister verlassen, geplagte Menschen, Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Wäre doch schön, wenn das heute noch so wäre, in diesem Ausmaß. Und da war ein Zauberer namens Simon, und der ist ergriffen von Philippus, von der Botschaft. Er bekehrt sich, lässt sich taufen und, wie es hier heißt, er hält sich zu Philippus. Aber er verkennt Wesentliches, denkt immer noch, dass er durch Geld spirituelle Macht kaufen kann, wie wir nachher sehen. Obwohl man solchen Menschen nicht so viel Beachtung schenken sollte, wahrscheinlich ein Grund, warum bestimmte Menschen so viel Leid anrichten, wie wir es diese Woche leider wieder erleben mussten, weil sie eben dann Aufmerksamkeit bekommen, die sie sonst nicht bekommen würden. Hilft uns die Geschichte über den Zauberer Simon heute etwas zu verstehen? Ich finde es so schön, dass diese Leute in Samaria so viel erleben. Von den Juden waren sie ja nicht geliebt, macht Jesus immer wieder deutlich. Vor allem stellt er die Juden da recht schlecht hin, zumindest einen Leviten, einen Priester, als er ihnen die Geschichte oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Und gerade deshalb ist es so interessant, dass die so viel erleben. das, was in Jerusalem passiert ist, wo Petrus an einem Gelähmten vorbeigeht, an der Tür, der schönen Tür, und ihn auf die Füße reißt. Ja? Was ich auch interessant finde, dass Petrus und Johannes extra kommen, um für den Heiligen Geist zu beten. Das hat mir zu denken gegeben. Der Philippus erlebt so viel Übernatürliches an Heilungen. Ja? Warum betet er nicht dafür? Ich habe mir mal überlegt, hatten Sie vielleicht sowas wie eine Regel oder eine unausgesprochene Regel, dass nur Apostel für so etwas beten dürften? Das würde aber mir keinen Sinn machen, weil in Damaskus der Hananias für Paulus betet und auch kein Apostel ist. Ja, das lesen wir, als Paulus sich bekehrt, da wird er erfüllt mit dem Geist, als Hananias für ihn betet, und in dem Moment wird er auch wieder sehend. Am Pfingstfest betete niemand mit den Gläubigen. Keine Hände wurden aufgelegt und alle wurden erfüllt. Ich nehme an, dass Petrus und Johannes auch darüber sprachen, predigten, Glauben erzeugten und von der Notwendigkeit des Heiligen Geistes redeten und auch die Schrift auslegten, bevor sie den Menschen die Hände aufgelegt haben. Hände auflegen wird häufig unterschätzt. Ich persönlich muss mir immer wieder sagen, warum legst du nicht manchmal die Hände auf? Aber Petrus und Johannes hatten vor allem eines, sie hatten Glauben. Sie hatten Glauben, dass etwas passiert, wenn sie jetzt den Menschen, die sich schon bekehrt haben, sich taufen lassen haben, wenn sie ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Und es passiert etwas mit den Gläubigen in Samaria. Wir lesen gar nicht was. Interessant. Wir lesen nicht was. Und jetzt kommt wieder dieser interessante Simon der Zauberer ins Spiel. Ich nehme an, dass das ein Mann war, der so ein paar Tricks kannte, wie wir es früher auf dem Jahrmarkt gesehen haben oder in Varietés, in Shows oder im Zirkus sehen. Da kommt ein Kaninchen aus dem Hut und dann verschwindet es wieder. Ja, also da meint man wirklich, die haben Magie in den Händen, aber letztendlich sind es nur Tricks. Ja, und ich nehme an, er kannte so ein paar. Die Welt war zwar vielleicht etwas internationaler, wie wir heute denken. Die Leute haben sehr vieles gewusst. Durch Händler ging ja bis ins Himalaya, wo man die Narde herbekam, und die haben was erzählt, was dort los war, bis hin nach Spanien, das man kannte, die ganze nordafrikanische Küste. Und England war auch schon bekannt, oder Großbritannien. Ja, aber natürlich hatte man kein Internet, kein Fernsehen, und da konnte jemand, der so ein paar Tricks kannte, so richtig Aufmerksamkeit schinden und wahrscheinlich auch sein Geld damit verdienen. Ich weiß noch, als ich auf den Balkan kam, da war es ganz häufig so, dass da Leute auf der Straße waren, und die haben diese drei Becher hin und her bewegt und du konntest dann Geld setzen und tippen, wenn du wusstest, wo ist jetzt das verschwundene Gegenstand. Und er war immer woanders. Ich habe da nie Geld gesetzt, aber ich habe es beobachtet. Ja? Tricks, Illusionen. Aber jetzt passiert etwas. Petrus und Johannes beten mit den Gläubigen dort. Und es heißt, sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber wie sich das äußert, das lesen wir nicht. Und jetzt kommt Simon der Zauberer ins Spiel. Ich denke, er konnte gar nicht warten, bis er dran war. Ja, und ist auch die Frage, was passiert wäre, mit dieser Herzenshaltung, dass man etwas Geistliches mit Geld kaufen kann, ob die Apostel vielleicht überhaupt die Hände aufgelegt hätten, weiß es nicht. Und wahrscheinlich, bevor überhaupt mit ihm gebetet wurde, fragt er Petrus, ob er nicht auch diese Gabe kaufen könnte. Und Petrus stellt ihn richtig in den Senkel. Er droht ihm Böses an, wenn er keine Buße tut und glaubt, dass man so etwas kaufen kann. Ja. Er bittet dann darum, dass all diese Dinge, die ihm angedroht wurden, nicht passieren. Ja. Wie seine Geschichte ausging, wissen wir nicht. Hoffentlich gut. Hoffentlich hat er sich nochmal von ganzem Herzen von diesen merkwürdigen Gedanken abbringen lassen. Es muss etwas gewesen sein, das nach damaligem Verständnis etwas richtig Unanständiges war, dass man etwas, so etwas nicht kaufen kann. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass Petrus und Johannes sonst so heftig reagiert haben. Ne? Wenn ich etwas richtig Unanständiges tun und ich weiß, dass jeder weiß, dass es etwas Unanständiges ist, nur dann kann ich ja jemanden so angehen und so verklagen. Ja, und trotzdem hilft er uns, etwas zu verstehen. Ja. Ich habe mir überlegt, warum bietet er erst jetzt jemand Geld an, eine göttliche Gabe zu bekommen, wo doch vorher der Philippus Dinge tut, ja, die doch auch wirklich etwas Sensationelles waren. Das Wichtigste war, dass Menschen sich bekehrt haben und ein neues Leben mit Gott angefangen haben. Das ist immer das Wichtigste. Ja? Aber trotzdem lesen wir ja hier, dass Lahme heil wurden, geplagte Menschen von bösen, unreinen Geistern frei wurden. Ich habe so Dinge erlebt auf dem Balkan, ja, nicht nur da, aber da mehr und muss auch sagen, nicht immer erfolgreich. Wir haben mal für eine Frau gebetet, die hat gesagt, sie hätte das Gefühl, dass in ihr ein Skorpion wäre. Ja. Wir haben dafür gebetet, die wurde steif wie ein Brett und ihr könnt es nicht, also wenn man es nicht gesehen hat, dann kann man das nicht nachvollziehen, die wurde grünlich. Ja. Das ging so weit, weil die nicht sofort befreit wurde, aber man hat gemerkt, da passiert etwas Ungeheures, dass wir wieder aufgehört haben. Ich hatte Angst, die stirbt. Ja, die wurde so gebunden und gezittert und steif und hat die Farbe gewechselt. Ich hatte Angst, die stirbt hier. Ja. Aber wir haben auch erlebt, wie Menschen frei wurden. Warum hat dieser Simon nicht bei solchen sehr offensichtlichen Dingen reagiert? Er hätte doch dem Philippus Geld anbieten können und sagen, gib mir diese Gabe, dass ich mit Menschen bete und die werden gesund. Muss mal überlegen, wie viel Geld du damit verdienen kannst, wenn du durch die Lande gehst und die unheilbar Kranken gesund machst. Ja, er hatte ja dieses Verlangen, Dinge mit Geld zu erwerben. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er da zu viel Respekt vor dem Philippus. Ich kann es euch nicht sagen, ich kann euch die Antwort auch nicht geben, aber das wäre für mich schon naheliegend gewesen. Aber als Petrus und Johannes kommen, da bietet er ihnen Geld an. Ja? Mit den Gläubigen in Samaria muss was passiert sein. Ja? Sonst hätte doch dieser Simon nichts, das nicht getan. Für mich sind das ganz ermutigende Dinge, die da geschehen, weil sie auch nach diesem ersten Pfingstfest geschehen. Ja? Das war einmalig. Das lesen wir genauso nie wieder. Ja? Es gibt Gemeinden in manchen Gegenden Afrikas, Asiens, die Ähnliches erlebt haben. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht bezeugen. Ja? Ich weiß nur, dass ich mich freue, wenn ich immer mal wieder darum beten kann und erlebe, dass Gott auch heute noch erfüllt. Und es baut mich auf, ja, dass es nicht einmalig ist und dass es auf diese Zeit nicht begrenzt war, auf das erste Pfingstfest, sondern die Leute gehen nach außen und sie werden auch dort erfüllt. Und ich persönlich habe das Verlangen immer wieder neu. Unsere Gemeinde, die in Eichwald, die ist ja sehr ähnlich wie eure hier, es sind wenige, ja. Und wir sehen das Trauerspiel, was manchmal in der Welt vor sich geht. Ich sehe da zwei Dinge. Ich bin wahnsinnig dankbar, im Frieden leben zu dürfen und in dieser Fülle und in diesem Luxus. Und was wir leben, ist Luxus in den meisten Fällen. Wenn du das mit einem Viehhirten in Uganda im letzten Eck vergleichst, dann leben wir im Luxus. Das müssen wir in den meisten Fällen so sehen. Ansonsten sind wir nicht ehrlich zu uns selber. Ja? Und auf der anderen Seite die moralischen Tragödien, was wir sehen. Ja? Natürlich müssen wir uns im Klaren sein, was im Fernsehen kommt. Das ist nicht alle Welt ist so, was moralisch verwerflich ist. Aber es ist doch vieles so. Ja? Das sind die zwei Seiten. Und dann haben wir so wenig Attraktivität, dass wir es nicht schaffen, die Menschen zu Christus zu bringen. Ja? Da leide ich. Da leide ich. Wie gesagt, unsere Gemeinde hat dieselbe Struktur wie eure hier. Das tut mir weh. Ja? Und ich bitte Gott, Herr, zeig mir deinen Weg, wo können wir Menschen erreichen, wo können wir rausgehen aus unserer Gemeinde, ja, und zu den Menschen gehen und wo können wir die Dinge erleben, die uns auch als kleine Gemeinde genauso als Möglichkeit gegeben werden wie große. Ja? Das heißt, dass wir uns um Menschen kümmern, wie wir es heute gehört haben, ja, um für die Menschen beten, wo sie in Not sind und so weiter und so fort. Ich habe euch nicht die letztendliche Antwort, ich habe die Weisheit noch nicht mit Löffeln gefressen, sonst würde ich es euch jetzt sofort sagen. Wir sind Gemeinde auf dem Wege, seit Ende April haben wir noch nicht mal ein eigenes Gebäude. Ja, müssten wir leider verlassen und jetzt sind wir mal in den Vereinsräumen der Gemeindehalle und Gott sei Dank wird uns auch von unseren Geschwistern der anderen Kirchen ihre Gemeindehäuser angeboten. Da haben wir ein sehr schönes Verhältnis mit den Landeskirchen und mit den Gemeinschaften. Halleluja, kann ich da nur dazu sagen. Ja, an Pfingsten lesen wir, wie spektakulär dieses Ereignis ist, dass Tausende von Menschen da zusammenkommen, wo die 120 beten. Das muss eng gewesen sein, wenn 120 auf einem Haus beten. Ne? Das war eng, da war es warm. War ja schon Erntedank. Müsst ihr überlegen, die haben die Wintergerste gerade geerntet gehabt. Und dafür hat man Gott gedankt. Bei uns ist die Wintergerste jetzt gerade mal gelb geworden. Dauert noch ein paar Wochen, bis wir sie ernten können. Und so heiß ist es da schon, dass man das schon ernten kann. Und Freunde in Texas, die haben mir gerade geschrieben, wir haben schon 40 Grad, wollt ihr nicht kommen? Und uns waren wahrscheinlich gestern die 34 genug, ne? Aber 40 mit dieser Luftfeuchtigkeit, ja, da war es heiß. In jeglicher Beziehung. Und dann noch kam es wie feurige Zungen auf sie. O Herr, mach mein Herz auf, immer wieder von dir erfüllt zu werden. Und dann erlesen wir in der Bibel auch von unspektakulären Erfüllungen mit dem Geist. Ich habe vorher Paulus erwähnt. Da lesen wir nur, er wird mit dem Geist erfüllt und dann kann er wieder sehen und das war's. Er ist nicht im Dreieck rumgehüpft. Ja? Keiner kam dazu, weil er laut Gott gepriesen hat in einer Sprache, die er selber nicht verstand. Vielleicht ist das alles passiert, aber es war nicht so spektakulär, dass es nach außen drang. Aber er wurde sehend. In dem Moment, nach 3 Tagen. Und es wird aber sehr nüchtern beschrieben. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir die Briefe lesen, dann lesen wir eine ganz weite Spanne, immer wieder vom Geist Gottes zu erfüllt zu werden. Paulus, er korrigiert die Korinther, die vieles erlebt haben anscheinend. Ja? Aber er korrigiert sie auch ganz nüchtern, wie Dinge abzulaufen haben. Ich möchte auf etwas noch kommen, wie das wohl für Maria und ihre Kinder war, also Halbgeschwister von Jesus, als sie bei den 120 am Pfingstfest waren. Um uns ein bisschen dieses Verständnis zu geben, wie das war mit der Fülle des Geistes. Neben dem, dass wir diese sichtbaren Zeichen haben, kann ich mir es so vorstellen. Maria kannte Jesus. Manchmal hat sie ihn nicht verstanden, es gab einen Moment, wo sie gedacht haben, der ist verrückt und wollten ihn wieder nach Hause holen. Ne? Ich glaube, es steht im Johannesevangelium. Ja, aber sie kannte ihn und sie kannte sein Wesen, sein Tun, seine Gedanken. Und die Leute, die nahe bei ihm waren, kannten ihn auch. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, du bist lange mit Jesus unterwegs, du erlebst ihn und du hörst, was er sagt und du siehst, was er tut. Wenn Jesus da war, dann war es ganz sicherlich so, dass du ein gewisses Gefühl hattest. Ich sag mal, wenn Jesus da war, dann kann nichts mehr passieren, oder? Jetzt guckt mal. Der hat doch alle Antworten gehabt, die man haben konnte. Und wenn er keine Antworten gegeben hat, dann hat er eine Gegenfrage gestellt und damit war die Antwort auch klar. Ja? Wenn Jesus da war, dann kannst du noch nicht mal sterben. Er hat die Leute, die in seiner Umgebung gestorben sind, die hat er sogar nach 4 Tagen wieder zum Leben erweckt. Ja, oder wenn du jetzt krank wirst, dann hast du das Gefühl, dann wirst du wieder geheilt, oder? Du hast ein gewisses Gefühl, wenn Jesus da ist, was will mir da noch passieren, wenn ich auf ihn schaue? Ja. Und noch, so gibt es noch viele Gedanken, die der eine oder andere hatte, wenn Jesus da war. Jetzt ist er nicht mehr da. Wir haben Himmelfahrt gefeiert. Ja, er ging in den Himmel. Und tröstet uns mit seinem Geist, dem Tröster. Sagt, dass er kommen wird, bleibt so lange in Jerusalem. Und sie tun das und erleben es. Und wie muss das für Maria im Besonderen gewesen sein? Überlegt euch mal, der Geist kommt auch über sie. Ich behaupte jetzt mal, überlegt euch das. Am Sonntag haben wir ja Zeit, ne, beim Mittagsschlaf, vorher und danach. Sich mal das durch den Kopf gehen zu lassen. Wie war das für sie, als der Geist kommt? Die Dreieinigkeit Gottes zu beschreiben, ist ja nicht einfach. Und keiner hat die letztendliche Antwort. Ja? Wir sagen, ich nehme an, dass es hier genauso getan wird, der Vater ist Gott, aber Gott ist nicht nur der Vater. Jesus, der Sohn, ist Gott, aber Gott ist nicht nur Jesus, der Sohn. Der Heilige Geist ist Gott, aber Gott ist nicht nur der Heilige Geist. Aber es ist eine stimmige Dreieinigkeit. Ich kann es nicht auflösen, dieses Mysterium, dieses Geheimnis. Aber je länger ich mich damit beschäftige, umso vertrauter wird es mir. Vielleicht geht es euch auch so. Wenn mich jemand danach fragt, also sehr wissenschaftlich, oh, da kann ich auch nicht viel mehr Antworten geben. Aber je mehr ich damit lebe, umso vertrauter wird es mir. Ich hoffe, es geht euch auch so. Und jetzt erleben Sie die Geistesfülle und Sie erleben sie ja nicht nur einmal. Immer wieder kommen Sie zusammen und Sie wurden mit dem Geist Gottes erfüllt in Jerusalem und dann eben später auch woanders. Aber diejenigen, die ihn kannten, die mit ihm gelebt haben, ich bin mir sehr sicher, dass sie das Gefühl haben, Jesus ist da, durch seinen Geist. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr eine liebe Person habt, kennt, zum Beispiel euer Ehepartner, du kommst nach Hause, du siehst ihn nicht, aber du hörst auf gut Schwäbisch, der wergelt irgendwo rum oder schafft in der Küche. Du siehst ihn nicht, aber du hast ein gewisses Gefühl. Ah ja, er ist da. Ah ja, sie ist da. Ach, jetzt bin ich aber beruhigt, ne? Das gibt dir ein gewisses Gefühl. Und wenn es ein angenehmes Gefühl ist, ja, dann muss es für die Maria auch so gewesen sein. Der Geist Gottes erfüllt sie. Ah, jawohl, Jesus ist da. Ja, oder seine Geschwister, seine Brüder, seine Schwestern. Jawohl, er ist da. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Und jetzt kann sie ihn noch öfter spüren wie früher, wo er sie doch lange von ihm getrennt war. Auch die Jünger waren manchmal getrennt von ihm, aber jetzt spüren sie ihn. So muss das sein, wenn man mit dem Geist Gottes immer wieder erfüllt wird. Sein Charisma war präsent, würde man heute sagen, ne? Er hatte Charisma. Petrus geht in Samarien gar nicht auf das Spektakuläre ein. Ja? Er predigt einfach nur Christus. Beim Pfingstfest in Jerusalem. Ja? Er predigt einfach nur Christus. Und wir wissen, dass über 3000 Menschen zum Glauben an Christus kommen. Der Heilige Geist, so spektakulär er wirken kann, ja? Mir hat ein evangelischer Pfarrer erzählt, der war in Indien, die haben da Partnergemeinden, also evangelische Kirchen. Und dann hat er erzählt, wie die ganz selbstverständlich für Übernatürliches beten. Wenn jemand krank ist, hat kein Geld für einen Arzt, dann beten sie für ihn. Und vor seinen Augen hat er erzählt, wie da Menschen heil werden, spontan. Oder vielleicht auch über die Nacht, weiß es nicht. Ein evangelischer Pfarrer, der doch eher vorsichtig ist mit solchen Dingen. Ja? Der Heilige Geist, der lässt sich auf keine Kirche, auch nicht auf Pfingstgemeinden, irgendwie begrenzen. Der tut Dinge weit über das hinaus, was wir manchmal denken. Das beruhigt mich, obwohl ich aus einer Pfingstgemeinde komme. Ich bin so froh, dass er weit darüber hinaus arbeitet. Ja, und ich habe Menschen kennengelernt, die sich jetzt nicht als Pfingstler sehen würden, ja, aber die den Geist Gottes erfahren haben. Und der Geist Gottes, der tut Dinge, wie zum Beispiel in Joppe, als der Petrus predigt, ja, und bevor er noch einen Aufruf zur Bekehrung macht, haben die sich innerlich schon entschieden und sie werden erfüllt mit dem Geist Gottes, bevor sie überhaupt getauft waren. Das geht doch gar nicht, würden wir Theologen sagen. Das muss doch seine Reihenfolge haben, ne? Bekehrung, Wiedergeburt, Taufe und erst alles. Der Geist Gottes, Gott selber, der hält sich an seine Verheißungen, der hält sich an sein Wort, aber er behält es sich auch vor, Dinge zu tun weit darüber hinaus. Ja, das finde ich so schön. Wie hat Gott zu Mose gesagt, ich bin, der ich bin. Und ich lasse mich von euch nicht in eine Form pressen. Ich halte mich an mein Wort. Ich liebe euch, ich bin barmherzig, ihr seid meine Kinder. Ja, an das halte ich mich ganz klar, weil er kann ja gar nicht lügen, aber er kann weitaus mehr tun, wie wir denken. Liebe Geschwister, ich möchte euch einfach nur ermutigen, immer wieder dafür zu beten. Zusammen, alleine für euch, beim Gebetsspaziergang, im Kämmerchen, wo auch immer. Immer wieder für die Fülle zu beten, für die Kraft, die wir notwendig haben. Ja, und Gott wird sich offenbaren. Das ist uns kleinen Gemeinden, und ich sage uns, genauso möglich wie allen Großen. Ja, auch die Großen erreichen zum größten Teil immer nur die Gläubigen aus anderen Gemeinden. Leider. Es ist leider nur sehr selten, dass Entkirchlichte zu Gottesdienst kommen, zum Glauben kommen. Aber für alles andere haben wir die gleiche Kraft Gottes, die in euch lebt. Und Paulus hat es sehr bewusst gesagt, die Kraft Gottes, die Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt in euch. Und da braucht es Kraft dafür. Ja. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Ich danke dir für deine Größe. Danke dir, dass du es wahrgemacht hast, von dir deinen Geist zu senden, um die Gläubigen zu trösten, ihnen zu helfen und sie auszurüsten. Ich bitte dich für meine Geschwister auch hier und für mich selbst. Schenk uns immer wieder die Kraft, die Fülle deines Geistes. Schenk uns den Mut, deine Liebe weiterzugeben, auch auf ganz andere Art und Weise, wie wir es bisher gemacht haben. Lass uns deine Gedanken erkennen, wenn wir auf Menschen zugehen. Lass uns dein Reden, dein sanftes Wehen immer wieder hören und tun, was du uns gesagt hast, bis ans Ende der Welt zu gehen, um deinen Namen zu verkündigen.